Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 17. Abitur-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Ökosysteme. Ich bin der Sven.
Ich bin der Olli.
Ja, und es geht im Speziellen um das Ökosystem See, das wir bei uns an der Schule behandelt haben, vielmehr. Da erzählen wir euch einfach was zu. Es geht dann im späteren Verlauf im Prinzip um den See im Allgemeinen und um Zirkulation darin. Wenn ihr darin Fehler findet oder Verbesserungsvorschläge habt oder Themenwünsche vielleicht auch, es geht jetzt langsam in die finale Phase der Vorbereitung, wenn ihr da was nicht verstanden habt oder so, meldet euch unter www.abitur.net oder schreibt eine Mail an abitur
mit OU,
auch mit OU, @gmx.net. Ansonsten starten wir jetzt auch mal direkt los.
Mit unserer ersten Videopodcast-Folge.
Genau, die hätte ich fast vergessen. Wir machen das nämlich heute, seht ihr ja jetzt auch schon, so, dass ihr einfach diese Präsentation, die wir da erstellt haben, mitlaufen seht. Dann müsst ihr nicht selber im PDF blättern, sogar das nehmen wir euch jetzt schon ab.
Mein Unglaublich. Gott.
Das zum Thema mündiger Zuhörer heutzutage. Ja, dann starten wir mal direkt los mit was ganz Kurzem. Ein Ökosystem, da haben wir kurz hingeschrieben, woraus sich das zusammensetzt, nämlich aus dem sogenannten Biotop. Das ist der Lebensraum, also in dem Fall das Gewässer und die Erde drumherum. Und der Biozönose, das sind alle Lebewesen, die darin wohnen. Und das ganze Ding heißt dann Ökosystem. Der See ist so eins und der wurde gewählt, weil der relativ unabhängig von allem anderen, was drumherum ist, betrachtet werden kann. Also er ist relativ überschaubar und er ist relativ leicht in verschiedene Zonen einteilbar, wo man dann schön die Interaktionen zwischen diesen Zonen und zwischen deren Einwohnern sehen kann. Ja, das heißt, grundsätzlich wird der See in die Bodenzone oder Uferzone, wie auch immer man das nennen möchte, eingeteilt und die Freiwasserzone. Zunächst kommen wir dann also mal zu der Bodenzone, hier salopp gesagt dem Rand des Sees. Der besteht aus drei verschiedenen Regionen, sage ich mal, und zwar dem Litoral. Das ist das, was man im Prinzip sieht. Das ist der Uferbereich des Sees, da ist es relativ hell, da wachsen Pflanzen. Diese Region ist je nach Pflanzenbewuchs auch noch weiter unterteilt. Seht ihr da Bruchwald, Seggenried, Röhrichtzone, Schwimmblattpflanzenzone und Unterwasserpflanzenzone. Aber ab einem gewissen Punkt ist einfach Feierabend, weil da nicht mehr genug Licht für die Pflanzen da ist, beziehungsweise die halt nicht mehr in Kohlenstoffdioxid kommen und solche Sachen. Das heißt, Pflanzenbewachsene Zone ist relativ beschränkt. Der komplette andere Boden des Sees nennt sich Bental, der Gewässerboden. Und was unten ganz tief drunter ist, das ist das sogenannte Profundal. Kann man sich auch einfach merken, profund, tiefgreifend. Das ist der sogenannte Tiefenboden, da ist es dunkel, da gibt es gar keine Pflanzen mehr. Da gibt es eigentlich nur noch, was es da gibt, erzählen wir später. Ja, das andere, was nicht Rand ist, ist das sogenannte Pelagial. Das ist der komplette Wasserteil des Sees. Der ist auch unterteilt, oder man kann ihn unterteilen, in drei Schichten. Das sogenannte Epilimnion, das ist die Schicht oben, direkt unter der Wasseroberfläche, oder direkt am Oberflächenwasser. Das ist die sogenannte trophogene Zone. Was das heißt, kann der Olli vielleicht sagen?
Das ist im Prinzip, das ist die Nährschicht. Das heißt, dort ist die Photosynthese größer als die Atmung, was so viel heißt wie, dort wird mehr Energie produziert als veratmet.
Genau, das Ganze habe ich nachher nochmal so als stichwortartig aufgelistet, braucht ihr euch jetzt noch nicht merken. Wichtig ist, da drin ist es hell, das heißt Photosynthese ist möglich. Da drin gibt es Phytoplankton, das ist relativ wichtig, denn das ist autotroph, photoautotroph, um genau zu sein. Das bedeutet, es kann im Prinzip Biomasse herstellen, ohne was anderes fressen zu müssen. Das ist zwar sehr salopp gesagt, Entschuldigung Frau Krämer, falls Sie das hören sollten, aber ich denke, das trifft es ganz gut.
Ja, ich denke mal, es sollte auch jedem klar sein, wie Photosynthese funktioniert, genau. Dass dort einfach Biomasse synthetisiert wird.
Genau, und außerdem gibt es da relativ viele andere Organismen auch noch. Die zweite Schicht ist das Metalimnion. Das ist auch Sprungschicht genannt, das kann man sich ganz einfach daher herleiten, dass da im Sommer ein sehr großer Temperatursprung ist. Das heißt, da fällt die Temperatur enorm ab.
Kommen wir gleich noch zu.
Genau, da gibt es gleich nochmal einen Überblick zu. Da drin gibt es kaum noch Sauerstoff, wird gleich auch noch ausführlicher gezeigt. Es ist deutlich dunkler, deswegen gibt es da weniger Photosynthese treibende Organismen, also kaum noch Pflanzen.
Ja, und Kompensationsschicht ist natürlich jetzt, wir begeben uns quasi eine Etage tiefer. Dort sagt man normalerweise, ist die Produktion, also die Photosynthese Aktivität ist gleich mit dem, was veratmet wird.
Genau, und dann haben wir noch die unterste Schicht, das Hypolimnion, auch Zerrschicht genannt oder tropholytische Zone. Da gibt es gar keinen Sauerstoff mehr. Da passiert im Prinzip das Gegenteil der Photosynthese, denn der Detritus, also tote Organismen, die fallen natürlich nach unten, die lagern sich da ab. Und die Destruenten, das sind zum Beispiel Bakterien, die mineralisieren das Ganze da wieder, sodass dann aus dem Organismus wieder die Mineralien rauskommen und diese Mineralien können dann irgendwann wieder im Epilimnion zur Biomasse verarbeitet werden.
Richtig. Die Zerrschicht sagt natürlich auch aus, dass in dem Fall die Respiration, also das, was veratmet wird, größer ist als das, was produziert wird. Das liegt natürlich an den einerseits an den Destruenten, die viel wegatmen, in Anführungsstrichen, als auch, dass da einfach keine Photosynthese stattfinden kann, weil nicht genug Licht da ist. Deshalb übrigens auch nicht so, also bis kein Sauerstoff in diesem unteren Bereich, weil halt einfach dort der ganze Sauerstoff veratmet wird.
Genau, also das, was der Olli jetzt immer eingeworfen hat, seht ihr hier nochmal kurz aufgelistet. Epilimnion, Sauerstoffbildung mehr als Gärung und Atmung. Metalimnion ist es gleich viel und Hypolimnion gibt es kaum noch Sauerstoffbildung und viel mehr Atmung und Gärung. Das ist nochmal zusammengefasst, was wir bis gerade hatten.
Genau, es geht im Prinzip da immer um Photosynthese gegenübergestellt mit Respiration.
So, jetzt kümmern wir uns noch darum, was wo lebt im Prinzip. Hier gibt es jetzt einen Bereich mehr, das sogenannte Oberflächenwasser. Das ist wirklich das Wasser, was unmittelbar direkt an der Oberfläche ist.
Ja, auf diesem Oberflächenwasser findet sich Neuston, das sind Bakterien, aber auch Algen und Pilze. Und Pleuston, das sind größere Organismen, ja.
Eine Schicht tiefer, oder die beiden tieferen Schichten, das Metalimnion ist eigentlich nicht so dick, wie das auf meiner Skizze aussieht. das habe ich aber gemacht, damit die Schrift noch reinpasst. Da gibt es Plankton, das dadurch ausgezeichnet ist, dass es nicht selber schwimmen kann. Da gibt es zwei Arten, eben hatte ich schon erwähnt, das Phytoplankton, was autotroph ist, und das Zooplankton, was das eben nicht ist. Also das benötigt auch das, in irgendeiner Form Lebewesen,
das frisst Phytoplankton. Ja. Also es eben ernährt sich quasi von Phytoplankton.
Ist quasi ein primärer Konsument, kommen wir später auch noch zu. Und in diesen beiden Schichten gibt es auch noch die Gruppe Nekton, das sind Selbstschwimmer, also alles, was sonst noch so da drin schwimmt, im Prinzip.
Ja, dann gibt's noch das Hypolimnion. Dort befinden sich halt hauptsächlich die Destruenten, das hatten wir ja gerade schon. Die mineralisieren halt den Detritus, der sich da absenkt, also die abgestorbenen Pflanzen oder auch die abgestorbenen Tiere, die sich dort auf dem Boden absetzen, werden da halt in ihre Einzelteile sozusagen wieder zerlegt durch diese Destruenten.
Genau, in unserem Bio-GK haben wir in dem Zusammenhang auch noch über Nahrungsbeziehungen gesprochen und das schiebe ich hier gerade ein, weil wir schon hier bei primären Konsumenten waren. Wir haben zwei Möglichkeiten, Nahrungsbeziehungen darzustellen. Die einen, die ich hier abgebildet habe, sind Pyramiden, sogenannte Pyramiden. Und was da aufgetragen ist im Prinzip, sind Vergleiche von Biomassen. Und was auch noch daraus hervorgeht, ist, dass die primären Konsumenten zum Beispiel Produzenten fressen, Sekundäre fressen Primäre, Tertiäre fressen Sekundäre. Die Destruenten stehen da rechts daneben, einfach weil die alle vier fressen im Prinzip, wenn sie tot sind. Also nicht richtig fressen, sondern halt mineralisieren, hatten wir eben schon gesagt. Die alternative Nahrungsbeziehung darzustellen, die vielleicht detaillierter und vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist, ist das sogenannte Nahrungsnetz. Denn da kann ganz detailliert aufgelistet werden, welcher Organismus oder welches Tier welches andere frisst. Das ist aufwendiger in der Herstellung, aber dafür am Ende auch präziser. Muss man abwägen, was man je nachdem braucht. Kennen sollte man beide.
Die Pyramide stellt natürlich die Biomasse dar. Das kann man in einem Netz natürlich nicht darstellen, nur um das nochmal.
Genau. Also man hat beides seine Vorzüge und Nachteile, muss man dann halt entsprechend abwägen. Jetzt hatte ich ja eben gesagt, es geht auch noch um Zirkulation. Dazu habe ich nochmal zusammengefasst, wo wir bisher sind. Wir wissen nämlich jetzt bisher, oder wir haben bis gerade behandelt, die Mineralien werden im Epilimnion aufgenommen.
Nämlich durch die Pflanzen, weil die machen ja logischerweise aus den Mineralien synthetisieren die halt die Biomasse.
Genau, während der Photosynthese oder darum herum. Diese Organismen, egal ob das jetzt Pflanzen sind oder Phytoplankton, die sterben irgendwann. Die anderen Organismen, die sich davon ernähren, sterben auch. Und dieser Prozess nennt sich Verarmung des Epilimnion. Wenn die gestorben sind, fallen die runter und heißen ab dann Detritus. Dann liegen die da unten im Hypolimnion und werden von den Destruenten zersetzt. So, und jetzt haben wir also quasi die Mineralien unten in der Zerrschicht. Das Problem ist jetzt, jetzt müssen die ja wieder irgendwie nach oben kommen. Das heißt, wir brauchen eine Art Zirkulation.
Weil ansonsten könnten die Pflanzen ja nicht wachsen ohne die...
Genau, die brauchen ja die Mineralien wieder oben. Und wenn das nicht wieder hochkommen würde, wäre es ja irgendwann alles weg. Richtig. Dazu gibt es jetzt, auf dieser Folie hier seht ihr das und auf der nächsten, sogenannte ja, Zirkulationen. Das ist abhängig von der Jahreszeit, das hatte ich ja vorher erwähnt. Und zwar gibt es im Herbst und im Frühjahr die richtig ordentlichen Zirkulationen. Das ist zurückzuführen auf die dichte Anomalie des Wassers. Erkläre ich ganz kurz gleich am Beispiel Winter. Weiß ja. Ich gar nicht, ob das fürs Abi relevant ist. Ja, sag ruhig.
Man nennt diese richtig ordentlichen Zirkulationen auch Vollzirkulationen.
Ja, wie das auch da fachsprachlich korrekt steht. Dagegen gibt es im Winter gar keine Zirkulation. Warum, erkläre ich gleich. Sieht man auch dann ganz deutlich. Das heißt, der Sauerstoff ist schlecht verteilt. Und im Sommer gibt es ein bisschen Zirkulation. Und zwar im Epilimnion ausschließlich. Und im Metalimnion fällt die Temperatur dann ganz krass ab. Daher auch der Name Sprungschicht. Im Hypolimnion ist es dann dagegen kalt und verhältnismäßig kalt für den Sommer und sauerstoffarm. So, jetzt sehen wir das Ganze hier nochmal in Bildern. Da habe ich ein Arbeitsblatt ein bisschen verunstaltet. Ihr seht im Sommer die Zirkulation im oberen Bereich. Und dazu passend die Temperaturkurve. Seht ihr in der Sprungschicht. Da fällt die Temperatur relativ stark ab und darunter ist es kühl.
Ja, logischerweise ist es oben an der Oberfläche relativ warm, weil im Sommer ist es ja bekanntlicherweise relativ warm und da wärmt sich die Schicht wärmt sich quasi auf.
Und dieses Wasser bleibt auch oben, denn Wasser hat eine geringere Dichte, wenn es wärmer oder je wärmer es wird, über 4 Grad, desto geringer ist die Dichte, also bleibt es oben, kühlt über Nacht ein bisschen ab. Wird dann wieder aufgewärmt, daher diese Zirkulation im oberen Bereich.
Richtig.
Gut, dann gibt es im Herbst die Vollzirkulation, von der wir eben schon gesprochen haben. Das bedeutet im Prinzip einfach, der komplette See wird umgewälzt und in diesem Zug wird dann auch werden die Mineralien von unten mit hochgenommen. Dadurch, dass das komplett umgewälzt wird, bleibt die Temperatur relativ konstant. Das liegt daran im Prinzip, also ohne jetzt da auf weitere Details eingehen zu wollen, das dürfen euch dann die Physiker unter euch erklären, die Temperatur, Wasser hat seine niedrigste Dichte bei 4 Grad und im Herbst und im Frühjahr weichen die Temperaturen nicht so weit davon ab und darauf ist das im Prinzip zurückzuführen, dass es diese Rotation gibt. Wer das gerne detaillierter erklärt haben möchte, möge eine E-Mail schreiben, dann können wir das gerne nochmal machen.
Ja, im Prinzip vom Sommer auf den Herbst kühlt sich das Wasser ja ab und das kalte Wasser fällt also von oben nach unten runter sozusagen, wenn man sich das vorstellen will. Und das andere Wasser, das wärmere, wird dann nach oben gedrückt und das passiert dann immer wieder. Wenn man sich das mal vorstellt mit der nächsten Schicht und so, zirkuliert das Wasser dann halt im Herbst.
Genau so sieht das aus. Im Winter gibt es die sogenannte Winterstagnation. Da rotiert gar nichts mehr, das liegt auch einfach an dieser Dichteanomalie. Stellt euch vor, das Wasser wird während des Herbstes irgendwann auf 4 Grad abgekühlt und jetzt ist das auf 4 Grad. Sagen wir mal, der ganze See hat jetzt entspannte 4 Grad am Ende des Herbstes und jetzt wird es Winter und an der Oberfläche wird es kälter. Das Problem bei Wasser ist nämlich jetzt, sobald es kälter wird, fällt es nicht mehr runter, denn Wasser hat seine größte Dichte bei 4 Grad Celsius. Das heißt, alles was kälter oder wärmer als 4 Grad ist, schwimmt oben, während der ganze Rest, der ja noch die 4 Grad aus dem Herbst hat, unten bleibt.
Genau.
Ja, das heißt, es wird überhaupt auch gar nichts mehr umgewälzt und ihr seht entsprechend, je tiefer man geht, desto weniger Sauerstoff ist da, weil natürlich die Destruenten ungerührt dieser Tatsachen weiter da unten ihre Arbeit verrichten.
Ja, besteht auch nicht die Möglichkeit im Winter, dass mehr Sauerstoff in den See von außen eingeführt wird, weil oben einfach eine dicke Eisschicht eventuell drauf liegt.
Zumindest in Zeiten, als es noch keine globale Erwärmung gab.
Genau, zumindest sollte eine oben drauf liegen.
Genau, das ist übrigens auch der Grund, weshalb Fische im Winter nicht erfrieren, Wenn ihr euch mal gewundert habt, warum im Gartenteich eure Goldfische im Winter ganz unten hängen, obwohl es da doch eigentlich am kältesten sein sollte, ist es gar nicht. Da hat es die ganze Zeit 4 Grad, kälter wird er da nicht, außer der See friert wirklich komplett ein. Das ja, dann haben wir noch den Frühjahr, da läuft es wieder genauso ab wie im Herbst. Vollzirkulation, alles wird umgewälzt, Mineralien wieder nach oben und es geht wieder von vorne los.
Im Prinzip ist da der Effekt natürlich genau der umgekehrte wie vom Sommer auf den Herbst. Da wird das Wasser nämlich jetzt langsam erwärmt und das kalte Wasser von unten kann dann quasi wieder nach oben steigen. Und also beziehungsweise, wenn unser See oben die Eisschicht hast und die Eisschicht gefriert und wird irgendwann wieder 4 Grad, dann sinkt. Schmilzt und kommt wieder auf 4 Grad, dann hat das Wasser ja seine höchste Dichte und sinkt nach unten. Das Wasser, was dann unten war, wird nach oben gedrückt und so entsteht
startet halt dann genau die nächste Vollzirkulation.
Genau.
Das war's auch schon zum Thema See. Das ist eigentlich alles, was wir so gemacht haben. Wir hoffen, ihr habt wieder mal was gelernt. Falls ja, dann empfehlt uns doch weiter. Wir freuen uns immer über Feedback und über so viele Abonnenten, wie es irgendwie geht. Wenn ihr Fragen habt, Verbesserungsvorschläge oder so, meldet ihr euch wie immer unter www.abitur.net oder ihr schreibt die E-Mail an die Adresse Abitur
mit OU,
aber dafür ohne www@gmx.net.
Genau.
Dann wünschen wir euch noch viel Spaß beim Wiederholen mit dem See und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Bis dann. We'll be right back.